So schön bei euch zu sein. Vielen Dank für das herzliche Willkommen und für die Einladung, dass ich hier bei euch in Rothenburg sein kann. Es ist ein Wunder, dass ich hier sein kann, denn in der letzten Woche, vielleicht wissen es einige von euch, lag ich noch mit Grippe im Bett. Noch bis gestern Morgen lag ich noch im Bett und ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt kommen kann. Aber der liebe Gott hat gedacht, ich sollte doch herkommen. Und ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber es ist schön, wie Gott auch immer wieder Kraft schenkt und auch immer wieder Gesundheit schenkt. Ja. Vielen Dank für das schöne Chorlied. Ich glaube, die Musik ist etwas, auch die schönen Bläser. Ich blase selber auch. Ich habe 6 Jahre auf der Marienhöhe geblasen, Tuba. Es ist eine schöne Sache, wenn man mit Musik Gott ehren kann, loben kann. Ich glaube, dass das Lob Gottes etwas ist, was unser Leben erfüllt. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann werden wir, denke ich, nicht genug davon bekommen, Gott zu loben und zu preisen. Sicherlich wird die Qualität der Musikbeiträge noch eine andere sein als hier, aber was wir hier haben, ist schon ein kleiner Vorgeschmack. Und Ellen White beschreibt nicht umsonst, dass sie sagt, wenn wir hier Gott loben, dann stimmen die Engel mit ein in unseren Gesang. Ich weiß nicht, ob sie die gleiche Dur haben oder ob sie den gleichen Rhythmus haben, wahrscheinlich schon, dass sie gerne auch unser Lob verlängern und auch Gott anbeten. Ja, wie Gott uns auf die kommende Krise vorbereitet. Vor einigen Jahren waren wir unterwegs in den Urlaub. Wir waren öfters in Spanien und sind dann mit dem Auto durch Frankreich gefahren, Südfrankreich, Spanien und dann runter bis Valencia, Alicante, dort Moreira. Und in einem Sommer war es so, dass wir fuhren und es war schönes Wetter, wie jetzt auch, Sonnenschein. Aber wir sahen von Weitem eine schwarze Gewitterfront. Naja, und je näher wir kamen, desto dunkler wurde es. Wir waren noch im Sonnenschein, aber die Gewitterfront kam immer näher und immer näher. Und irgendwann war der Punkt, wo wir dann die Front erreicht haben, wo dann der Starkregen und der Hagel und so weiter losging. Genau das ist es, denke ich, so fühle ich, so empfinde ich die jetzige Weltsituation. Die Finanzkrise haben wir bereits seit 6 Jahren. Und wir leben immer noch ganz gut, oder? Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist sogar zurückgegangen. Wir haben vielleicht ein bisschen Gürtel enger schnallen müssen. Inflation ist ein bisschen höher gewesen als vielleicht unser Lohn oder unser Rentenzuwachs. Aber wenn wir uns mal umschauen, wie es in anderen Ländern geht, Südeuropa, USA, Afrika, Asien teilweise, müssen wir sagen, dass es uns in Deutschland doch recht gut geht. Aber wir sehen, dass die Gewitterwolken durchaus da sind. Die Finanzkrise ist nicht überwunden. Im Gegenteil, man versucht, die Krise durch das zu überwinden, wodurch sie ausgelöst worden ist, nämlich zu viel Geld, zu viel Schulden. Amerika hat in den letzten 6 Jahren seinen Schuldenberg mehr als verdoppelt. Wir hatten zu Beginn der Finanzkrise 6 Billionen Dollar Schulden. Jetzt haben sie 17 Billionen. Und jeder kann sich ausrechnen, naja, man kann sagen, okay, sie drucken einfach immer mehr Geld. Sie drucken sich halt ihre Schulden selber. Aber irgendwann kann man gar nicht mehr so viel Geld drucken, wie man drucken müsste. Weil die Zinseszinsen so schnell und so hoch gehen, das ist eine Exponentialkurve. Und wer sich mit der Mathematik ein bisschen auskennt, weiß, dass die Exponentialkurven irgendwann Richtung senkrecht nach oben gehen. Selbst wenn man sie ein bisschen abflachen kann, aber das System, in dem wir leben, ist nicht länger lebensfähig. Die Krise liegt vor uns. Ob diese Krise auch zur letzten Krise führt, dieser Weltgeschichte, das weiß ich nicht. Ich bin kein Prophet. Wir wissen nur, dass von bestimmten Mächten, Hinterleuten in dieser Gesellschaft eine Krise herbeigeführt wird, versucht herbeizuführen, um eine neue Weltordnung herbeizuführen, aufzurichten. Und diese neue Weltordnung, sagt die Prophetie uns, wird am Ende einen Zusammenschluss geben zwischen religiöser Welt, politischer Welt und Wirtschaft. Die drei Mächte werden zusammenarbeiten und dann auch gegen Gott und gegen Gottes Volk vorgehen. Wenn wir uns jetzt von der Vogelperspektive Gottes, die Reiseroute von Gottes Volk anschauen, dann erkennen wir, wie Gott uns durch alle Situationen und Ereignisse hindurchführen möchte. Er hat sein Volk bisher immer geführt und er wird sein Volk auch weiterführen. Und die letzte Krise, die vor uns liegt, ist etwas, was auf einen Höhepunkt zugeht. Gott wird mehr wirken und Satan wird auch mehr wirken in der Endzeit. Und Gott hat Vorkehrungen getroffen für uns und für sein Volk. Ich möchte mit euch heute zwei Dinge anschauen, wie Gott uns vorbereiten möchte auf die letzte Krise. Der erste Punkt ist Gottes Verheißung. Ich lade euch ein, aufzuschlagen, Josua Kapitel 1, Vers 8 und 9. Josua Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Josua war der neue Leiter des Volkes. Mose, der große Führer, war gestorben. Und es war für Josua nicht einfach, in die Fußtapfen dieses großen Mannes zu treten. Und Gott sagt zu ihm in Josua 1, Vers 8 und 9, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Gott sagt zum Josua: Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Hab keine Angst. Geh einfach den Weg, den Gott dir zeigt. Und wir haben Gottes Verheißung. Wir haben Gottes Verheißung für seine Gegenwart. Und wenn Gott bei uns ist, dann kann geschehen, was mag. Wir sind immer in seiner Hand. Wenn wir über die Endzeit nachdenken, dann gibt es meistens keine positiven Begriffe. Trübsal, Verfolgung, Sonntagsgesetz, Todesbefehl. Das sind keine schönen Begriffe, oder? Und wenn ihr so daran denkt, an diese Zeit, wie geht's euch denn so? Freut ihr euch denn? Oder habt ihr so ein bisschen Magengrummen? Unsicherheit? Angst davor? Warum sehen manche diesen kommenden Ereignissen, diesen Endzeitereignissen mit Furcht entgegen? Was meint ihr? Es wird Panik verbreitet, ja. Ja, man hat das Gefühl, man steht wie David vor Goliath. Und es wird übrigens noch viel, viel stärker werden, das Gefühl. Weil die Mächte dieser Welt sich immer mehr zusammenballen und immer mehr Macht ausüben und unsere Möglichkeiten immer weniger werden. Noch leben wir in einer freien Welt, aber das wird nicht mehr lange sein. Ja. Keiner leidet gerne. Das ist wohl wahr. Keiner wünscht sich Leid, oder? Oder sagt ihr, ich bin gerne krank, ich habe gerne Probleme? Niemand, oder?
Weil menschlich gesehen wir vor Problemen stehen, die wir nicht bewältigen können. Ja. Hilflos stehen wir da.
Ja, richtig. Rein menschlich betrachtet stehen wir hilflos da. Das heißt, wir haben keine Chance, in irgendeiner Form den Problemen, die auf uns zukommen, die zu bewältigen, denen entgegenzugehen. keine Chance. Ja. Richtig. Die persönliche Sache. Denn dass Gott sein Volk führen wird, das weiß ich ja. Bloß, wie ist es mit mir? Bin ich bereit? Ja? Und wenn man dann noch hört, was vielleicht man erreicht haben muss am Ende, ja, und da schaffe ich das überhaupt, ja, und wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich vielleicht so viel Entmutigendes. Werde ich dabei sein? Man fühlt sich nicht vorbereitet. Ich habe früher auch oftmals eher mit Furcht und Angst an die letzten Ereignisse gedacht. Aber in der letzten Zeit nicht mehr. Warum nicht? Andersrum gefragt, welche Gründe haben wir, dass wir mit Freude den letzten Ereignissen entgegengehen können? Welche Gründe gibt es, dass wir mit Freude den letzten Ereignissen entgegensehen können?
Es gibt zwar die ganzen Prüfungen, die vorausgesagt sind, und dieses Meer, das vor uns steht, oder der Jordan, aber am Ende gibt es ewiges Leben. Hat es sich doch gelohnt, egal was es uns jetzt, erwartet und was der Herausforderung
vor uns steht. Ja, es wird Prüfungen geben, aber das Wichtigste ist, dass man auf das Ziel guckt. Ja, und das Ziel ist ja Jesu Wiederkunft, die Ewigkeit, das Schöne, die Herrlichkeit. Ja.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, auf Jesus zu schauen.
Ja.
Das Ziel alleine nützt mir nichts, wenn ich nicht weiß, wer ist einer, der das auch bewerkstelligt.
Natürlich,
und
genau.
Das Beispiel, das wir ja schon haben, von dem alten Volk Israel, auch im Detail speziell, es wird uns ja wiederholt, bis ins Ziel sein, dann kann ich sehr
ja. Ja, Gott hat sein Volk geführt und er wird es, wenn man es überträgt, auch in der letzten Zeit tun. Und ich denke, die letzte Zeit ist die wichtigste Zeit der ganzen Weltgeschichte. Und wieso sollte Gott sein Volk gerade da im Stich lassen? Ich glaube, Gott liebt uns so sehr, dass er alles tut, dass wir diese Zeit gut durchstehen. Ja. Richtig. Ja. Mhm.
Er sagt auch, ihr sollt keine Angst haben, ich bin bei euch alle Tage. Das verheißen.
Ja. Ich bin bei euch alle Tage. Ja, dieses nur Vertrauen ist so leicht gesagt, ne? Aber es ist das Entscheidende, Gott zu vertrauen, dass das, was er sagt, auch wahr macht. Auch wenn wir seine Hilfe nicht direkt spüren oder sehen, dass wir ihm trotzdem vertrauen. Ja, richtig. Ja. Wir haben so viele Verheißungen der Gegenwart Gottes und der Liebe Gottes, wie er uns führt.
Dein eigenes Wort von vorhin, die drei Stufen des Vertrauens, dritte Stufe, ich glaube, da ist Gott daran dabei, uns gerade vorzubereiten.
Ja.
Ihm Vertrauen auch entgegen unserer Erfahrung.
Ja. Ich bin überzeugt, weil Gott weiß, was auf uns zukommt, ist er so gnädig mit uns und so liebevoll mit uns, dass er weiß, wenn wir jetzt so in diesem Wohlstand, in dem wir sind, weiterleben würden, und es geht alles so glatt, das tut uns gar nicht gut. Ein Leben, wo alles glatt geht, ist etwas, was nicht für unser geistliches Leben gut ist. Deswegen lässt Gott manche Prüfungen zu in unserem Leben, und das sind durchaus Vorbereitungen, auch auf die Endzeit, dass dadurch unser Vertrauen zu ihm wächst. Denn das Vertrauen zu ihm werden, wenn wir einmal zack so haben, das ist ein Wachstumsprozess, dass wir in Situationen erlebt haben, wie Gott hilft. Und wenn wir genau wissen, ich war in einer Situation gewesen, wo ich nicht mehr weiter wusste und ich hätte Gott geholfen, und ich kann das genau bezeugen, hier hat Gott mich herausgezogen, dann weiß ich, wenn es noch schwerer kommt, wird es auch wieder tun. Gott ist da. Er führt mich. Wir sind oftmals gerne, dass wir alles unter Kontrolle haben. Wir haben gerne alles in unserer Hand. Unser Bankkonto, unseren Beruf, unsere Familie. Es muss alles irgendwo unter unserer Kontrolle sein. Wenn es aber Schwierigkeiten gibt, wenn es eine Zeit der Verfolgung gibt, dann haben wir die nicht mehr die Kontrolle. Aber meine Lieben, ich sage euch, eine Zeit, wo wir alles unter Kontrolle haben, eine Zeit des Wohlstandes, ist für uns geistlich gesehen die schwierigste Zeit überhaupt. Es ist eine Zeit, wo die Gemeinde Laodicea wird. Und wir sind Laodicea. Wo wir die Abhängigkeit von Gott gar nicht mehr so spüren. Oder? Wenn ich nach Hause gehe, weiß ich genau, ich habe Essen im Kühlschrank, ich habe Geld auf dem Konto. Ob ich jetzt bete oder nicht bete, spielt keine Rolle. Ich habe doch genügend Geld auf dem Konto, oder? Das heißt, von Gott abhängig zu sein, merken wir gar nicht mehr so. Als ich in Afrika war, in Mosambik, war dreimal dort und habe Evangelisationen gehalten, da sagten die Geschwister mir, wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute, dann meinen wir das auch so. Und wenn Gott uns das nicht erhört, das Gebet heute, dann haben wir heute nichts zu essen. Mosambik, das fünftärmste Land der Welt, wo jedes Jahr Hunderttausende verhungern. Das heißt, wo es Probleme gibt, wo es Not gibt, da hat man einen viel engeren Kontakt zu Gott, eine viel größere Abhängigkeit von Gott. Und es ist oft so, dass Verfolgungszeiten für die Gemeinde Segenszeiten sind. Das ist für uns kaum nachvollziehbar, wo wir solche Verfolgungszeiten nicht erlebt haben. Aber es ist so. Ich habe auch in den 90er Jahren in Kasachstan Evangelisationen gehalten. Ich habe mit Brüdern drüben gesprochen, die teilweise noch aus den 60er Jahren, aus dieser Diktatur heraus Verfolgungen erlebt haben, richtige Christenverfolgungen, wo auch viele umgebracht wurden, Adventisten. Und wo sie gesagt haben, die Zeit der Verfolgung war eine Zeit, wo wir viel enger mit Gott verbunden waren. Wo unser Glaube viel lebendiger war. Und die Zeit der Freiheit tut uns nicht gut. Das heißt nicht, dass wir uns nach Verfolgung sehnen sollten. Nein, natürlich nicht. Wer ist schon gerne Märtyrer? Niemand. Aber wenn wir nur auf die Endzeit schauen und auf das schauen, was Satan tut, und in der Endzeit werden beide Kräfte, Satans Kräfte und Gottes Kräfte, stärker werden. Und Satan wird in der Endzeit mehr wirken. Natürlich wird er das. Das wissen wir, sagt die Offenbarung. Es werden Gesetze erlassen werden, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Das kommt weltweit, auch in Deutschland. Natürlich kommt das. Und ich glaube, das kommt bald. Es liegt gar nicht mehr so lange vor uns. Und die Gesellschaft verändert sich. Vor allen Dingen in den USA die Gesellschaft. Wenn wir nur auf das schauen, was Satan tut in der Endzeit, dann werden wir auch immer mehr Angst bekommen. Weil Satan viel tun wird. Wenn wir aber auf das schauen, was Gott tut in der Endzeit, was Gott wirkt, dann werden wir umso mehr Vertrauen bekommen. Warum? Weil Gott auch wirkt. Und Gott wirkt mehr als Satan. Gott ist stärker als Satan, oder? Nur er wirkt anders. Satan wirkt durch Druck, durch Zwang, durch Verfolgung, durch Schwierigkeiten. Und wie wirkt Gott? Durch seinen Heiligen Geist. Meine Lieben, wenn der Heilige Geist im Spätregen ausgegossen wird, wenn der laute Ruf verkündigt wird, ich kann euch sagen, es wird eine Erfahrung sein. Das hat noch nie die Welt in dieser Form gesehen. Und wir werden das erleben dürfen. Eine fantastische Erfahrung. Wenn der Heilige Geist wirkt durch uns. Wenn Wunder und Zeichen wieder geschehen werden. Und Ellen White beschreibt den großen Kampf sehr genau. Wie das sein wird, dass wirklich Wunderheilungen auch innerhalb der Adventgemeinde wieder geschehen werden und Zeichen der Wunder und wie Gott uns persönlich führen wird, immer mehr, immer stärker. Ich glaube, dass in der letzten Zeit mehr Zeichen der Wunder geschehen werden, als in den gesamten 6000 Jahren Menschheitsgeschichte vorher. Dass Gott so kräftig wirken wird. Und wenn wir uns dann mal im Himmel unterhalten werden mit den Menschen auf dieser, ja, von der Bibel, mit Daniel und mit Josef und mit Noah, da werden wir sicherlich von denen gerne hören wollen, was sie so erlebt haben. Aber ich bin überzeugt, die werden viel mehr fragen, was habt ihr denn erlebt in der Endzeit? Und was wir zu erzählen haben, wird das Spannendste der ganzen 6000 Jahre sein. Die letzte Zeit wird die segensreichste, wirksamste und geistlichste Zeit der gesamten Zeit sein. Und darauf dürfen wir uns freuen. Da dürfen wir Teil von sein. Deswegen freue ich mich auf die letzte Zeit. Gott wirkt. Wenn wir auf das schauen, was Gott wirkt, dann bekommen wir Freude, Frieden und Sicherheit. In Lukas 21 sagt Jesus, Lukas 21, Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn dieses anfängt zu geschehen, wenn was anfängt zu geschehen? Jesus sagt, es werden Zeichen an Sonne und Mond geschehen und die Völker wird bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, Vers 25 und 26. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen, über die ganze Erde. Das heißt, hier werden Dinge beschrieben, Katastrophen, Naturkatastrophen über die Erde, die noch weit, weit größer sind, als was wir bis jetzt erlebt haben. Die Menschen werden sogar, hier steht, vor Angst vergehen. Habt ihr schon mal Menschen vor Angst sterben sehen? Es wird so schlimm werden, dass die Menschen denken, die Welt geht unter. Und Jesus sagt, wenn das anfängt zu geschehen, was sollen wir dann tun? Dann versteckt euch, zieht euren Kopf ein. Nein. Jesus sagt, wenn es anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter. Was heißt das, Häupter erheben? Häupter erheben heißt, dass wir uns nicht verstecken. Das heißt, dass wir mit erhobenen Hauptes durch die Welt gehen, weil wir wissen, wer wir sind, dass wir zu Gott gehören und dass wir aufsehen. Dann seht auf, steht hier. Worauf sehen? Auf Jesus. Schaut nach oben. Schaut zu mir, sagt Jesus. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir sicher gehen. Gott sagte zum Josua, lass das Buch des Gesetzes, die Bibel, nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht. Ich würde es so formulieren. Lasst uns jederzeit, jeden Moment auf Jesus schauen. Sein Wort lesen. Ellen White sagt, es wäre gut für uns, jeden Tag eine Stunde über das Leben Jesu zu lesen und nachzudenken. Und uns sein Erleben, besonders sein Opfer, in den letzten Stunden vor unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Und wenn wir in dieser Art und Weise bei seinem Opfer verweilen, dann werden wir mehr erfüllt werden mit seinem Heiligen Geist. Unser Glaube wird wachsen. Aufschauen auf Jesus. Je näher wir kommen diesen letzten Ereignissen, desto mehr brauchen wir, auf Jesus zu schauen. Desto mehr müssen wir von uns selbst wegschauen und auf Jesus schauen. Denn er hat verheißen, uns durch die letzte Zeit hindurchzubringen. Und er wird es tun. Denn er wird sein Volk, er wird uns bis zum Ziel führen. Und Jesus sagt hier auch, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, wenn die letzten Ereignisse wirklich losgehen sollten, dann wissen wir, nur noch wenige Wochen und dann kommt Jesus. Dann wissen wir, bald wird er kommen, auf den seit 2000 Jahren die Christen gewartet haben. Und nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit. Das heißt, das Wissen, dass die Erlösung unmittelbar bevorsteht, ist etwas, was uns motiviert. Man sagt es so, wenn eine Krise da ist, dann muss der Zielpunkt hinter der Krise immer höher sein als die Krise selbst. Und vielleicht erinnert ihr euch, als Deutschland den Bankenrettungsschirm aufgespannt hat, haben sie ja weiß wie viele Milliarden Euro ausgegeben dafür und die Verschuldung ist entsprechend gestiegen. Und die Deutschen hatten den Eindruck, es wird viel zu viel Geld für die Bankenrettung ausgegeben. Wir müssen das bezahlen, was die Banken da uns eingebrockt haben. Und dann haben sie im selben Atemzug gesagt, wir haben das Ziel, bis zum Jahr 2020 keine neuen Schulden mehr zu machen. Das heißt, da ihre Schulden, die sie jetzt machen, immer höher werden, immer mehr sind als früher, sagen sie, aber um ein inneres, gedankliches Gegengewicht in der Bevölkerung zu schaffen, sagen wir, später mal machen wir null Verschuldung. Im Gegenteil, wir fangen an, zurückzuzahlen. Ich frage mich, ob die Deutschen jemals das Geld, was sie als Schulden liegen haben, zurückzahlen werden können. Niemals. Jemand mal ausgerechnet, stellt euch vor, Deutschland würde jeden Monat 2 Milliarden zurückzahlen. Momentan zahlen wir nicht zurück, momentan tun wir jeden Monat neue Schulden noch draufsetzen. Aber stellt euch vor, wir würden keine neuen Schulden machen und noch jeden Monat 2 Milliarden zurückzahlen, dann müssten wir über 200 Jahre bezahlen, bis wir unsere Schulden los sind. Nur so nebenbei. Das heißt, das Ziel, was man hat, muss immer höher sein als die Krise selbst. Und da die Krise sehr hoch war, hat man gesagt, wir setzen ein höheres Ziel noch dahinter, was wir irgendwann später mal erreichen werden. Und wenn wir in die letzte Krise hineinkommen, und die Krise wird heftig sein, es wird eine der stärksten Krisen sein, die es je gegeben hat auf dieser Welt, dann wird das Ziel, was Gott uns zeigt, was dahinter steht, umso höher sein. Und was ist das Ziel? Die Erlösung durch Jesus Christus, seine Wiederkunft. Und wenn wir das im Blick behalten werden, Jesus kommt wieder. Er geht jetzt mit uns, er ist bei uns. Aber das Entscheidende ist, noch wenige Wochen und dann kommt er wieder. Und dann wird er mit all dieser Sache ein Ende machen. Das ist etwas, was unsere Hoffnung, unser Glauben, unser Vertrauen am Leben halten wird. Gott wird für seine Kinder sorgen. Er hat immer für seine Kinder gesorgt. Und wir könnten jetzt dutzende Beispiele in der Bibel anführen, wie Gott für seine Kinder gesorgt hat, bei der Sintflut in der Arche, der Josef im Gefängnis, der Daniel in der Löwengrube, die drei Freunde im feurigen Ofen, die Esther beim König. Immer wieder hat Gott, der Elia, immer wieder hat Gott für seine Kinder gesorgt. Gerade in solchen Krisensituationen hat er sie nicht im Stich gelassen. Aber er hat für ihre Sicherheit gesorgt. Wenn wir für unsere Sicherheit sorgen wollen in der Endzeit, dann versuchen wir das Falsche zu tun. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Werk zu verenden, zu verkündigen. Und Gottes Aufgabe ist es, für unsere Sicherheit zu sorgen. Und wenn wir uns für unsere Sicherheit sorgen, uns jetzt schon Sorgen darum machen, dann machen wir uns um die vollkommen falschen Dinge Gedanken. Wir sollen uns weder Lebensmittelvorräte anlegen, noch sollen wir uns irgendwelche Höhlen aussuchen, wo wir hingehen sollen in der Endzeit. Gott wird uns zeigen, wohin wir gehen sollen. Gott wird uns in der letzten Zeit durch Träume und Visionen genau das sagen. Erstens wird er uns sagen, wo wir sicher sind. Dann wird Gott dir einen Traum geben und wird sagen, oder eine Vision, und wird zu dir sagen, jetzt geh weg, in 2 Stunden sind sie da. Und du packst deine Sachen und bist weg. Genauso wie er zum Elia gesagt hat, geh zum Bach Krit. Und als das Wasser alle war, sagt er zum Elia, geh zur Witwe nach Zapat. Gott hat für Elia gesorgt. Er konnte das nicht selber. Und übrigens, Zapat war der Heimatort der Isabel. Gott hat ihn genau in die Höhle des Löwen geschickt. Und da war er sicher. Und sie haben ihn gesucht und nicht gefunden. So wird Gott auch für uns sorgen. Uns führen. Und er wird auch uns führen in der Frage der Mission. Ich glaube, die Methoden Gottes in der Endzeit werden den heutigen Methoden, die wir so haben, um einiges verändern und nicht mehr ähnlich sein. Er wird dir eine Vision geben, wir sagen, geh zu der Frau Müller in der Bahnhofstraße 10, die wartet auf dich. Und dann gehst du dahin und die ist schon vorbereitet. Und du machst eine Bibelstunde, vielleicht noch 3, 4 Bibelstunden, dann kannst du sie taufen. Das heißt, Gott führt uns mit Menschen in Kontakt, die nach ihm suchen, die offen sind. Jetzt müssen wir manchmal noch sehr viel streuen. Und das Streuen heißt, dass auch sehr viel unter die Dornen fällt, auf den steinigen Weg, auf den Weg fällt, unter die Steine fällt, dass auch vieles verloren geht von dem, was wir streuen. Das erleben wir immer wieder. Aber es fällt auch einiges unter die auf den fruchtbaren Boden und geht auf. Gott wird für uns sorgen. Und wir haben schöne Verheißungen für in der letzten Zeit. Auch im großen Kampf, zum Beispiel im großen Kampf 629, wo Ellen White uns sagt, Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein. Aber während man es verfolgt und bedrängt, während es Entbehrungen erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Das ist, wenn die Plagen schon begonnen haben. Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der die Haare auf ihren Häuptern zählt, wird für sie sorgen und zur Zeit der Teuerung werden sie genug haben. Während die Gottlosen verhungern und an solchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und befriedigen deren Bedürfnisse. Und so gibt es noch Dutzende von wunderbaren Verheißungen für die letzte Zeit. Der erste Punkt, Gott gibt uns die Verheißung. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Das zweite, was Gott dem Josua sagt, ich lade euch ein, Josua wieder aufzuschlagen. Josua, Kapitel 1, Vers 11. Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat. Denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Und Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Gott wollte Wunder tun. Welches Wunder hat er getan? Ein ähnliches Wunder wie damals beim Auszug aus Ägypten, als sie das Rote Meer gezogen sind, nämlich er hat den Jordan geteilt und sie konnten trockenen Fußes durch den Jordan hindurchgehen. Ein riesengroßes Wunder. Aber das Wunder, was Gott tut, ist abhängig von Menschen, oder? Was sagt Gott nämlich? Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Was heißt denn das? Heiligen. Wie sollten sie sich heiligen? 2 Dinge. Es ist eine Reinigung gewesen. Erstens eine äußere Reinigung. Sie sollten sich waschen, ihre Kleider reinigen, ihren Körper reinigen und natürlich auch ihre Herzen reinigen. Ellen White sagt uns, Testimonies Band 8, Seite 28, wir wissen, dass uns die Wahrheit auf das vorbereiten sollte, was bald über diese Welt als überwältigende Überraschung hereinbrechen wird. Gott möchte uns vorbereiten. Gott möchte uns heiligen. Gott möchte Wunder tun. Das Wort, was hier steht, gilt für uns. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir ins verheißene Land hineingehen. Und Gott möchte Wunder tun unter uns. Und er hat bereits angefangen, Wunder zu tun. Ich könnte euch Erfahrungen erzählen, mache ich gleich einige, wie Gott wirkt heute. Und Gott wirkt, auch in Deutschland. Aber er möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben. Gott kann nur dann Wunder tun. Er kann nur dann mächtig wirken und eingreifen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Wenn wir auch von ihm abhängig sind. Wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Wenn wir uns als Opfer, wie wir heute Morgen gesehen haben, Gott ganz hingeben. Gott möchte, dass wir uns heiligen. Das heißt, dass er unser Leben verändert. Das fängt damit an, mit der Frage, wie verbringst du deine Zeit? Natürlich müssen wir zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, müssen essen und wir haben viele Dinge zu erledigen. Aber unser Lebensstil ist heute so aufwendig geworden und im Beruf wird immer mehr verlangt von uns, wir werden immer mehr ausgequetscht, dass wir kaum noch Zeit und Energie haben für das Geistliche. Und Satan schafft es, uns zu überschütten mit Dingen, die durchaus erlaubt sind. Früher haben wir gesagt, hier sind die Dinge, die sind verboten und hier sind Dinge, die sind erlaubt. Die Verbotenen, die lassen wir schön und die Erlaubten, die dürfen wir ja tun. Ist doch richtig so. Wir sollten die Verbotenen immer noch lassen. Schlechte Musik und schlechte Filme und alles Mögliche. Aber mittlerweile hat Satan es geschafft, uns mit Dingen, die erlaubt sind, zu überschütten. Mit Katalogen und mit Internetangeboten und mit allen möglichen schönen Dingen und mit schönen Dinge, die uns auch interessieren dürfen, die ja nicht Sünde sind, aber die uns die Zeit stehlen für Gott, für wirklich das Wichtige. Wir sollten uns fragen, wie verbringe ich meine Zeit? Wie viel Zeit verbringe ich vorm Internet? Vor dem Fernseher? Wie viel Zeit verbringe ich in der persönlichen Beziehung zu Gott, in meiner persönlichen Andacht? Habe ich jeden Tag eine Stunde für meine persönliche Andacht mit Gott? Und wenn die Stunde erstmal zu viel ist, dann fängst du mit einer halben Stunde an. Jesus hat manchmal stundenlang gebetet mit dem Vater, morgens früh vor Tagesanbruch oder abends, nachdem die Menge sich verlaufen hatte. Die Zeit mit Gott im persönlichen Gebet, im persönlichen Nachdenken ist unglaublich wichtig. Wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, dann werden wir geistlich verhungern. Dann werden wir zwar noch zum Gottesdienst kommen, nach außen hin wie Adventisten aussehen, aber innerlich werden wir leer. Und egal, ob wir Gemeindeleiter, Prediger, irgendwelche Ämter haben, spielt keine Rolle. Gerade je mehr wir uns engagieren für Gott, desto mehr stehen wir in Gefahr, uns für Gott zu engagieren und die Beziehung zu Gott selbst zu vernachlässigen. Wir sollten jeden Tag eine Stunde Zeit nehmen. Ich mache das persönlich so, ich lese in dem Buch das Leben Jesu. Als ich damals getauft wurde, ich war damals 13,5 Jahre in Hamburg von Roland Lindhoff, da hat er jedem Gast, der gekommen ist, das Buch geschenkt, das Leben Jesu. Und dazu eine Liste, da stand drauf, welche Bibeltexte zu dem entsprechenden Kapitel passen. Und dann habe ich immer das Kapitel in der Bibel gelesen und dann das Kapitel in dem Buch das Leben Jesu. Als persönliche Andacht. Und wenn ich mit dem Buch fertig war, habe ich vorne wieder angefangen. Ich habe es mittlerweile 30 oder 40 oder 50 Mal durchgelesen. Das Kapitel lesen, darüber nachdenken, darüber beten. Warum ist das so wichtig? Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir können nur dann in das Bild Jesu verwandelt werden, wenn wir auch auf ihn schauen, ihn vor Augen haben, uns Zeit nehmen dafür. Das geht nicht in 5 Minuten, ein Kalenderzettel. Persönliche Zeit mit Gott. Nur so kann Heiligung geschehen. Und dass wir dann auch bereit sind, Dinge, die uns von Gott fernhalten, wegzulassen, zur Seite zu stellen. Wir sollten unseren Lebensstil hinterfragen. Was für Musik höre ich? Was für Bücher lese ich? Was für Zeitschriften lese ich? Welche Seiten schaue ich mir im Internet an? Welche Fernsehfilme schaue ich mir an? Es gibt so viele Dinge, die so viel Schmutz in dieser Welt, die auch unser Leben verschmutzen. Je näher wir Jesus kommen, desto mehr wird der Heilige Geist uns helfen, solche Dinge zu überwinden. Und je mehr wir solche Dinge überwinden, desto mehr wird der Heilige Geist wieder in unserem Leben kräftiger werden. Das verstärkt sich gegenseitig. Eine Sache, die sehr wichtig ist, um in der persönlichen Heiligung Fortschritte zu machen, das ist, dass wir das, was wir mit Gott erlebt haben, auch weitergeben. Ich glaube, dass sehr viele Gemeindeglieder, bestimmt die Hälfte von euch, die ihr heute hier seid, die Gabe dafür hat, anderen Menschen Bibelstunden zu geben. Wenn wir unseren Glauben anderen nicht weitergeben, dann werden wir geistlich nicht wachsen können. Es geht nicht, nur zum Gottesdienst zu kommen, nur mit Gott persönlich Beziehung zu haben und zu beten, aber kein Zeugnis zu geben. Das geht nicht. Das ist wie eine Tasse, die schon voll ist und ich kann nicht noch mehr reinschütten, als was schon drin ist. Aber wenn ich mein Zeugnis weitergebe an andere Menschen, wenn ich andere Menschen einlade, dann kann Gott auch wieder mein Gefäß neu füllen. Wir brauchen unbedingt persönliche Erfahrungen durch die Mission. Jetzt magst du vielleicht sagen, naja, okay, wie mache ich denn das? Es gibt doch heute so noch so wenig Menschen. Natürlich gibt es wenig Menschen, das ist richtig. Frage an euch, was meint ihr, wie viele Menschen gibt es wohl in Rothenburg, in eurer Stadt, wo ihr herkommt, wie viel Prozent, die offen sind, die nach Gottes Wort suchen? Ich habe mal abgesehen von denen, die jetzt in ihren Kirchen schon fest verankert sind, die da schon aktiv dabei sind, auch abgesehen von den Atheisten, die gar nichts von Gott wissen wollen, aber die, die wirklich auf der Suche sind nach Gott, wie viele, was meint ihr, wie viel Prozent? Wie bitte? 99? 99, die nichts von Gott wissen wollen. Ja. Das ist 1%, ja? Okay, 1%. Würde ich auch ungefähr zustimmen. Vielleicht sogar ein 0,5% noch sagen. Ja? 0,5 bis 1%, die wirklich auf der Suche sind. Wie viele Einwohner hat Rothenburg? 11.500. Wie viel ist 1% von 11.000? 110. Selbst wenn wir 0,5% nehmen, hätten wir 55. 55 Menschen in Rothenburg, die nach Gott suchen. Meint ihr, ob Gott das schafft, uns mit diesen Menschen in Kontakt zu bringen? In irgendeiner Form? 55 Menschen? Nur Gott. Aber er tut es auch nicht, indem wir zu Hause sitzen und sagen, lieber Gott, er schickt ihn mal bitte bei mir vorbei. Manchmal müssen wir auch etwas tun, aber dann macht Gott trotzdem, dass er die Menschen mit uns in Kontakt bringt. Er macht das. Und wenn ihr ein Zeugnis geben wollt, aber keinen Mut dazu habt, dann empfehle ich euch folgendes Gebet. Sagt, lieber Gott, bitte schick du mir heute einen Menschen über den Weg, dem ich ein Zeugnis weitersagen kann. Und Gott erhört Gebete. Er macht das. Bloß wenn er so einen Menschen über den Weg schickt, dann müsst ihr auch was sagen. Könnt ihr nicht sagen, lieber Gott, so was nicht gemeint ist, will ich doch wieder beschweigen. Das geht nicht. Wir haben in der letzten Zeit eine neue Missionsmethode in Mannheim begonnen. Die Schwester hat das eben schon kurz vorgestellt. Wir haben einen Stand gemacht, haben an diesem Stand drei Dinge ausgelegt. Die Bücher vom Schatten zum Licht, die Hörbücher vom Schatten zum Licht und die DVD Vortrag Nummer 1, vom Schatten zum Licht. Wir haben das gesamte Buch in Mannheim gepredigt, in Seminarform, alle 42 Kapitel, 42 Abende, es sind 21 Abende gewesen, jeweils zwei Themen pro Abend, und haben jeweils in 40 Minuten jedes Kapitel gepredigt. Das haben wir auch aufgenommen, gibt es übrigens auch draußen zu bekommen. Und da haben wir den ersten Vortrag auf DVD gebrannt, 100 Mal vervielfältigt und auch zum Verschenken angeboten. Dann haben wir diesen Gutschein den Leuten verteilt, um den Stand herum. Und zwar die Leute, die Richtung Stand liefen, haben wir den Gutschein in die Hand gedrückt und haben gesagt, bitteschön, einen Gutschein. Und den können Sie da vorne am Stand einlösen. Manche Leute haben den Gutschein weggeworfen, wollten den nicht. Gut, das ist ihre Entscheidung. Aber viele sind gekommen, haben den Gutschein gelesen, sind zum Stand gekommen, haben gesagt, was können wir denn hier haben? Entweder das Buch oder das Hörbuch oder die Vortrags-DVD. Und haben sich eins von den dreien ausgesucht und haben das mitgenommen. Ich kann euch sagen, wir haben unglaublich viele Gespräche gehabt. Menschen, die offen waren, die sagten, ja, wir suchen dann eine neue Gemeinde und ich weiß nicht, wir wissen nicht mehr genau, unsere Kirche, die hat uns enttäuscht und die sind auf der Suche und wir haben jetzt einen Hauskreis und wir, ständig Leute, die irgendwo auf der Suche waren. Ständig. Wir sind in 1,5 Stunden, sind wir 60 Bücher losgeworden, vom Schatten zum Licht, 30 Hörbücher und 30 Vortrags-DVDs. In 1,5 Stunden. Und die meisten Leute haben es mitgenommen und haben sich vorher schon entschieden gehabt, ich will das gerne haben. Meine Lieben, wir sollten streuen. Ellen White sagt, gerade das Buch Der große Kampf, wenn das am Ende kommt, das Sonntaggesetz, dann wird der Heilige Geist die Menschen daran erinnern und wird sagen, sie haben dein Buch stehen im Regal und bitte die und die Seite aufschlagen. Und dann werden die Menschen es aufschlagen und erkennen, was jetzt geschieht, ist ja genau das, was hier im Buch drin steht. Aber dazu müssen die Menschen die Bücher haben. Dafür müssen wir sie streuen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, als diese Bücher zu verschenken. Wir haben im letzten 1,5 Jahren über 1.000 Bücher in Mannheim, innerhalb Mannheims verschenkt, weitergegeben. Ich denke, das sind Dinge, die einfach wichtig sind. Und wir haben in Mannheim die Internetmission verstärkt. Wir haben gemerkt, die Menschen kommen fast gar nicht mehr zu Veranstaltungen. Wenn wir Seminare anbieten, Vorträge machen, da kommt kaum jemand. Aber wenn sie nicht zu uns kommen, dann kommen wir zu ihnen. Und wie kommen wir zu ihnen? Über das Internet. Deswegen haben wir sehr viele Seminare aufgenommen, auf unsere Homepage gestellt und wir haben einen Werbezettel, da machen wir nur Werbung für unsere Homepage. Nichts anderes. Und wir haben in den letzten 4 Jahren, ich bin jetzt 4 Jahre in Mannheim, haben wir knapp 40 Täuflinge gehabt. Und über die Hälfte war Erstkontakt Internet. Menschen von draußen. Wer nicht will, kann wieder wegklicken und es ist in Ordnung. Aber wer will, guckt sich mehr an und gucken sich noch mehr an. Und wir machen erstaunliche Erfahrungen. Ich möchte euch ein paar Erfahrungen erzählen. Ein junger Mann, wir hatten einen Vortrag gehabt über Finanzkrise und Offenbarung. Ein junger Mann, Marco heißt er, aus Limburg. Er hatte 2 Wochen vorher gebetet, hat gesagt, lieber Gott, ich möchte jemanden erleben, jemanden, der mir die Offenbarung erklärt. Er wollte die Offenbarung kennenlernen. Und Gott sagte zu ihm, dass er 2 Wochen später zu einem irgendwo hinfahren sollte und er wird eine große Erfahrung machen. Er wusste nicht, wohin er fahren sollte. Gott hat nur ihm gedacht, fahr weg. Er hatte kein Auto, so hat er an einem Freitagnachmittag, sich an die Autobahn gestellt und ist per Anhalter gefahren von Limburg. Ein Fahrer hat ihn mitgenommen, der wollte eigentlich nach Karlsruhe, aber der hat ihn in Mannheim abgesetzt. Warum, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall hat er ihn in Mannheim abgesetzt. Und so ist der Marco in Mannheim gewesen und hat am Freitagabend sich ein Hotel gesucht und ist dann schlafen gegangen und am Sabbatmorgen steht er auf und sagt, naja, wenn ich jetzt eine große Erfahrung machen soll, muss ich ja mal durch die Straßen gehen. Und er ging dann los, hat seinen Rucksack gepackt und stand um 21:45 vor unserer Neulandgemeinde vor der Tür. Da hatten wir ein großes Roll-up, ein Bild von Jesu Wiederkunft, da stand drauf, Jesus kommt wieder, bist du bereit, Gottesdienst heute 10 Uhr. Dachte, ach, das ist doch interessant, da gehe ich doch mal rein. Der kam rein, ich hatte gerade Abendmahl mit ihnen, also 10 Uhr haben wir begonnen. Ich habe ihn gefragt, wo er herkommt, er hat seine Geschichte erzählt. Dann habe ich gesagt, naja, wir haben jetzt gerade Vorträge heute Abend über die Finanzkrise, über die Offenbarung. Sagte er, ja genau, das ist das, was ich brauche. Er kam zu Geschwistern über Mittag, ist eingeladen worden. Er kam am Abend zu den Vorträgen und war ganz begeistert. Er hat das Offenbarungsseminar gleich gekauft, hat er zu Hause studiert. Er hat bei Geschwistern übernachten können in der nächsten Nacht. Er kam am Sonntagabend auch noch zum Seminar. Und am Montag wollte er wieder nach Hause fahren. Und ein Bruder, der hat in Frankfurt gearbeitet, sagt, ich nehme dich mit, da hast du schon mal einen halben Weg bis Limburg schon mal. Und an dem Montagmorgen war so ein Verkehrschaos, ein Schneechaos auf der Straße, dass sie 3 Stunden brauchten von Mannheim bis Frankfurt. Und in 3 Stunden hat er ihnen eine Bibelstunde gegeben über den Sabbat. Ja, hat Gott auch genau hier die Möglichkeit gegeben. Dieser Marco ist dann nach Hause gefahren, hat das Offenbarungsseminar studiert. Wir haben immer noch Kontakt mit ihm. Er ist dann nach Kanada ausgewandert. Und so hat Gott ihn 250 Kilometer von Limburg bis nach Mannheim geschickt. Extra daher, damit er die Offenbarung kennenlernt und die Wahrheit über die Endzeit. So macht Gott das. Eine andere Geschichte. Timo, wir hatten im Herbst 2011 Vorträge in Mannheim mit Gerhard Paderatz, Nikola Taubert und mir, jeden Abend. Das ist der erste Abend, wir haben es per Livestream übertragen, Freitagabend begann es. Und der Timo war aus Berlin. Er hat in Berlin zugeschaut. Und war so begeistert, dass er sagte, da muss ich hin. Er hat sich in den Zug gesetzt, ist am Sabbat nach Mannheim gefahren mit dem Zug, hat sich dort einquartiert und hat dann jeden Abend live bei uns in Mannheim die Vorträge mitgehört. Wir haben mit ihm gesprochen und dieser Timo war Student der Politikwissenschaft, Spezialgebiet Kriegsführung. Er war gerade fertig mit seinem Studium und er sagte, was ich in meinem Studium studiert habe, ist genau das Gleiche, was ihr jetzt hier erzählt in den Vorträgen. Nur, ihr erzählt das hier von der Perspektive der Bibel. Und hier habe ich das nur gehört von den menschlichen Politikwissenschaften. Und er war ganz begeistert. Er hatte schon Angebote gehabt von der Bundeswehr als Offizier, Kriegsführung. Und dann wusste er nicht, was mache ich jetzt? Wir hatten unsere Vorträge fertig, die Gebetswoche hat sich angeschlossen, er blieb noch einige Tage und an einem Sonntagabend habe ich mit ihm und unserem Jungprediger eine Bibelstunde gehabt. Und da haben wir über ihn persönlich gesprochen. Und da hat er erlebt und gemerkt, das ist nicht nur etwas für die Weltgeschichte, sondern auch für mich persönlich. Gott möchte mein Erlöser sein. Er hat sein Leben Jesus übergeben und er hat gesagt, ich möchte mein Leben in Gottes Dienst stellen. Er hat sich entschlossen, er möchte sich taufen lassen und er möchte auf Seminar gehen, Prediger werden. Ja. Er ist jetzt noch in Berlin, er bereitet sich auf die Taufe noch vor und ich habe noch Kontakt mit ihm und ihn schon einige Male wiedergesehen. Gott führt die Menschen. Er spricht sie an. Es ist erstaunlich. Eine andere Geschichte. Wir hatten eine Familie aus Italien. Sie wohnten in Mannheim, hatten einen Hauskreis. Ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern. Und von ihr der Bruder und vom Bruder der Freund noch dabei. Und dann haben sie übers Internet, vor allen Dingen über die Seite dasgeheimnis.de vom Bruder Uli Scherhofer, von Schorndorf, haben sie eine ganze Menge Informationen bekommen und auch Videos geschaut von mir und von Bruder Pateratz. Und dann haben sie den Sabbat erkannt und haben den Sabbat gehalten für sich selbst. Und sie glaubten, sie wären die einzigen Christen in ganz Mannheim, die den Sabbat halten würden. Dann hatten wir Jugendaktionswoche bei uns in Mannheim. Sie haben Kontakt bekommen auf der Straße, sich mit ihnen getroffen, mit unseren jungen Leuten. Die wurden eingeladen zum Gottesdienst und sie sagten, naja, wir feiern auch den Sabbat. Ja, was, ihr auch? Ja, wir auch. Ja, und dann haben sie mitbekommen, Eventgemeinde feiert auch den Sabbat. Und dann an dem nächsten Sabbat hatten wir den Schöpfungsfilm bei uns von Hendrich Stober gezeigt, im größten Kino der Stadt, am Sabbatabend. 700 Plätze, 1000 sind gekommen. Wir haben dann noch 300 Menschen noch zu unserer Gemeinde umgelenkt. Und an dem Sabbatmorgen sagt sich der Francesco, einer von diesen, ja, wir waren lange nicht im Kino, wir müssen unbedingt mal wieder ins Kino gehen. Was läuft denn heute Abend? Schauen Sie rein, Schöpfungsfilm. So, das klingt ja interessant. Rufen Sie dort an und sagen, was ist denn der Schöpfungsfilm? Ja, sagte der Betreiber, ist nur heute Abend und auch nur einmal und kostenlos, aber wenn Sie kommen wollen, kommen Sie früh, es wird voll. Gut, Sie sind gekommen, alle vier waren begeistert. Und am Ende habe ich eine Einladung gemacht für unsere Vorträge, die dann nachgekommen sind. Und da sagten sie, als ich vorne stand, ja, den kennen wir doch da vorne. Den haben wir doch im Internet schon gesehen. Sie kamen, haben im Offenbarungsseminar teilgenommen, haben dann in den Vorträgen teilgenommen und im Sommer darauf sind sie alle vier getauft worden. Und ich könnte jetzt stundenlang erzählen von solchen Beispielen, wie Gott Menschen führt. Ich bekomme momentan pro Woche 2 bis 3 E-Mails oder Anrufe von Menschen, Nicht-Adventisten. Aus ganz Deutschland, teilweise natürlich auch aus unserem Bereich, Mannheimer Gebiet, Menschen, die Fragen haben, theologische Fragen haben, die wissen wollen, wo die Gemeinde ist. Eine andere Geschichte. Letztes Jahr im November, wir hatten eine Taufe gehabt. 10 Tage vorher ruft eine Frau an. Meine Frau nimmt ab, ich war nicht zu Hause. Und die Frau sagt, ja, ich habe seit einem halben Jahr ihre Vorträge geschaut, ganz begeistert ist sie davon. Ich habe gesehen, Sie haben in 10 Tagen eine Taufe. Darf ich da auch kommen? Ja, sagt meine Frau, natürlich dürfen Sie kommen. Sie sind herzlich eingeladen und jeder ist herzlich eingeladen, die Taufe mal kennenzulernen und so weiter. Ja, sagt sie dann nach einer Weile, mein Bruder möchte auch mitkommen. Und dann sagt sie, ja, darf ich mein Taufhemd dann auch mitbringen? Ihr Taufhemd, sagt meine Frau. Ja, sagt sie, ich möchte auch getauft werden. Oh, sagt meine Frau, ob das so schnell geht, weiß ich nicht. Dann müssten Sie meinen Mann fragen, der kommt morgen wieder. Müssen Sie morgen nochmal anrufen. Gut, ich komme am Abend nach Hause, meine Frau erzählt mir das und ich frage dann, ja, wo kommt denn die Frau her? Sagt sie, das weiß ich gar nicht. Ich dachte, die kommt hier aus Mannheim. Nee, sag ich, bestimmt nicht. Was ist denn ihre Telefonnummer? Gibt sie mir ihre Nummer? Ich gebe bei Google ein. Und wo kam sie her? Zwischen Hannover und Braunschweig kommt sie her. Norddeutschland. Na gut, am nächsten Tag ruft sie wieder an. Stellt die gleichen Fragen. Und dann gebe ich ihr eine Bibelstunde über die Taufe. Und sage ich, 3 Bedingungen haben wir. Dass wir unser Leben Gott übergeben. Dass wir an Jesus glauben. Und dass wir die biblischen Lehren kennen. Sagt sie, ja, alles in Ordnung. Ich habe mein Leben Gott übergeben. Ich glaube an Jesus und die biblischen Lehren kenne ich auch alle. Ich habe alle ihre Vorträge gesehen. Ich weiß alles. Ja, sage ich. Aber es gibt noch eine Sache. Taufe heißt auch Zugehörigkeit zur Gemeinde. Und deswegen taufen wir nur jemanden, der auch schon zur Gemeinde kommt regelmäßig. Waren Sie denn schon mal in Ihrer Gemeinde? In der Ortsgemeinde, Adventgemeinde? Nee, sagt sie, war ich noch nicht. Ja, so ruhig. Sage ich, okay. Wissen Sie denn, wo die ist? Ja, sagt sie, ich bin ja schon mal vorbeigefahren. Ich weiß, wo die ist. Sag ich, gut, dann gehen Sie hin. besuchen den Gottesdienst dort. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, im nächsten Jahr, im März, bei uns bei der Taufe dabei sein oder auch dort in der Ortsgemeinde sich taufen lassen. Gut, sagt sie, mache ich. Ich habe da nichts mehr von ihr gehört, aber ich habe dann im Frühjahr diesen Jahres per Zufall von irgendjemand gehört, da habe ich die Erfahrung auch erzählt und sagte jemand, ja, die Frau kenne ich. In meiner Gemeinde ist sie aufgetaucht, ja, mit ihrem Bruder zusammen und sie bekommen Bibelstunden momentan und sie bereiten sich auf die Taufe vor, wollen getauft werden. Gott führt die Menschen. Gott möchte, dass wir Menschen, dass wir Zeugnis geben, welche Methode wir haben, spielt nur zweitrangig eine Rolle. Entscheidend ist, dass wir uns Gott ganz hingeben und dass wir auch bereit sind, Menschen Gottes Wort weiterzugeben. Und ich glaube, wir haben in Mannheim zum Beispiel 20 Gemeindeglieder, die auch Bibelstunden geben. Ich glaube, dass das ein Flaschenhals ist, warum die meisten unserer Gemeinden nicht wachsen. Denn ein Prediger kann nicht so viele Bibelstunden geben, dass eine Gemeinde wächst. Wenn Prediger sehr gut ist und fleißig ist, kann er vielleicht 5 Täuflinge oder 8 oder 10 Täuflinge so viele Bibelstunden haben, dass er 5 oder 8 oder 10 Täuflinge im Jahr hat. Mehr geht nicht. Wenn die Gemeinde wirklich wachsen will, dann müssen die Gemeindeglieder Bibelstunden geben. Und das ist gar nicht so schwer. Wie eine Bibelstunde geht, ich habe ein Konzept. Da steht ein Bibeltext drauf, eine Frage dazu. Ich treffe mich mit dem anderen, ich sage, wir lesen jetzt den und den Text, dann lesen wir den, dann stelle ich die Frage dazu, dann sagt er was, dann sage ich was, und dann stelle ich den nächsten Text und die nächste Frage. Wie in der Sabbatschule geht das? Und am Ende frage ich, willst du auch alles tun, was wir gehört haben? Und sagt er ja, und dann ist es fertig. Es ist ganz einfach, Bibelstunden zu geben. Meistens haben wir Angst, dass die Leute irgendwelche Fragen stellen, die wir gar nicht beantworten können. Aber glaubt mir, die Fragen, die die Menschen stellen, das sind immer die gleichen Fragen. Und wenn ihr die nicht wisst, die Frage, ist auch nicht schlimm. Dann sagt ihr, weiß ich jetzt auch nicht, ich werde meinen Prediger fragen und nächste Woche kann ich dir Bescheid geben. Kein Problem. Bibelstunden zu geben ist gar nicht schwer. Und das Schöne ist, wenn wir Menschen Bibelstunden geben und dann erleben, wie die Menschen das Wort aufnehmen, annehmen und dann begeistert davon sind, dann werden wir selbst wieder angesteckt davon. Das ist unglaublich. Wir haben momentan ein Seminar, ich mache meistens meine Bibelstunden in Seminarform, weil Einzelbibelunterricht ist für mich zu zeitaufwendig. Ja, wir haben momentan ein Seminar Glauben neu entdecken, da haben wir 4 Gäste. Davon sind 3 übers Internet gekommen und einer über Freundschaft von Gemeindegliedern. Und die sind so begeistert dabei, die sind so offen und so erzählen ihre Erfahrungen in dem Seminar und das macht so eine Freude. Und wir machen das zu dritt, das Seminar zu halten. Und auch ein Gemeindeglied macht auch mit. Und wenn man selbst das Seminar hält und dann erlebt, wie die Menschen mit Begeisterung das Wort aufnehmen, das steckt uns selbst wieder an in unserem Glaubensleben. Das brauchen wir ganz dringend. Deswegen, wenn ihr Bibelstunden geben wollt und nicht wisst, wie, fragt euren Prediger. Der nimmt euch mal mit zu einer Bibelstunde. Oder der gibt euch Unterlagen für Bibelstunden. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen mit Gottes Wort zu erreichen. Gott wirkt heute noch. Gott sagt zum Josua, zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Gott möchte Wunder tun. Er möchte eine Erweckung in unserem persönlichen Leben erreichen. Und diese Erweckung geschieht, indem wir uns Gott mehr hingeben und indem wir unsere Hingabe an Gott auch besonders dadurch zeigen, dass wir auch bereit sind, Zeugnis zu geben. Und wenn es euch schwerfällt, dann kann Gott uns helfen dabei. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Wenn ich einmal erlebt habe, wie ein Mensch sein Leben Gott übergeben hat, wie ein Mensch neu geboren wird, wenn ich mit einem Menschen über die Bekehrung spreche und er sich dann hinkniet und sein Leben Gott übergibt. Und in den meisten Fällen sind die Menschen dabei so innerlich berührt, dass sie weinen. Und wie die Menschen dann diese Gnade und die Erlösung so schätzen und Gott so dankbar sind, dann ergreift es unser Herz. Und das brauchen wir unbedingt. Dass wir die Erfahrung machen, wie Menschen den Weg zu Gott finden. Und ich glaube, dass in der letzten Zeit, die vor uns liegt, wir das verstärkt erleben werden. Dass Gott uns mit Menschen in Kontakt bringen wird, die nach ihm suchen. Und ich glaube, dass die Zeit des postmodernen Menschen allmählich zu Ende geht. Die Menschen haben genug von der Beliebigkeit des postmodernen Denkens, sondern die Menschen suchen nach Antworten, auch auf religiösen Fragen. Es gibt einen neoreligiösen Menschen, der nach Antworten sucht. Und die Frage ist, haben wir Antworten? Finden die Menschen bei uns klare Antworten, biblische Antworten? Noch eine Geschichte. Ich erinnere mich gern zurück an die Zeit, als meine Frau und ich verlobt waren. Ich war in Darmstadt auf dem Predigerseminar. Meine Frau war noch in der Schweiz. Sie war auch mal eine Zeit lang in Darmstadt, aber sie war auch dann in der Schweiz wieder. Und ich fuhr sie besuchen. Es gab damals noch keine Navigationssysteme. Also habe ich mir auf der Autokarte genau angeschaut, wie muss ich denn fahren. Von Darmstadt über Heidelberg, Heilbronn, Stuttgart, Singen, Schaffhausen, Zürich, Rüti. In Rüti wohnte sie. Natürlich habe ich mir genau die Reiseroute zurechtgelegt. Ich habe getankt und bin ich losgefahren. Und als ich dann auf der Autobahn gelesen habe, Heilbronn, was hat mir das gesagt? Erstens, ich bin auf dem richtigen Weg. Hätte ich gelesen Köln, hätte ich gewusst, bin irgendwo falsch abgebogen. Zweitens, ich bin schon so und so weit. Ich habe schon fast die Hälfte geschafft, richtig? Genau. Ich habe gewusst, ich bin meinem Schatz bei jeder Stadt, wo ich vorbeigekommen bin, konnte ich einen Haken machen. Stuttgart, Singen. Und bei jeder Stadt, wo ich vorbeigekommen bin, wusste ich, ich bin meinem Schatz jetzt ein Stückchen näher. Bis ich in Rüti war, geklingelt habe und sie in meine Arme schließen durfte. Meine Lieben, wir haben auch Marksteine vor uns liegen. Gott hat uns gesagt, was kommen wird. Und am Nachmittag werden wir diese Marksteine uns anschauen. Welche Endzeitereignisse liegen vor uns? Und wenn diese Dinge geschehen, dann wissen wir erstens, wir sind auf dem richtigen Weg. Was Gott sagt, erfüllt sich. Und zweitens, er sagt uns, wir kommen unserem Schatz, Jesus Christus, immer näher. Und wie schön wird es dann sein, wenn er dann wirklich kommen wird. Wenn sich die Wolken auftun werden und dann eine Wolke halb so groß wie eines Mannes Hand vom Himmel erscheinen wird und die Wolke immer größer wird und immer größer wird und irgendwann wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das wird ein Moment sein, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ein Moment der Freude, des Glückes. Vorher ist gerade noch die Trübsal, die Schwierigkeiten, die Verfolgungszeit gewesen. Und jetzt schauen wir auf Jesus und er kommt, uns zu befreien, uns nach Hause zu holen. Und dann erscheint er und er ist über dieser Welt, auf der Wolke. Und er schaut dich an, er schaut mich an, als ob ich der einzige Mensch wäre auf dieser Welt. Und dann sagt er, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich. Und dann werden wir mit ihm gemeinsam in den Himmel schweben, zum neuen Jerusalem. Dann wird er die Tore öffnen vom neuen Jerusalem und uns hineinlassen. Und ich denke, wenn wir dann bei ihm sein werden, da werden wir nicht mehr viele Fragen haben. Dann werden wir ihm nur noch zu Füßen fallen und sagen, Herr Jesus, hab Dank. Hab Dank, dass du für uns auf die Welt gekommen bist, dass du für uns das Opfer gebracht hast, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns gesorgt hast und dass wir jetzt bei dir sein dürfen. Meine lieben Gott, Jesus sehnt sich danach, dass er uns nach Hause holt. Er möchte am liebsten heute als morgen kommen, weil er uns liebt, weil er uns nach Hause bei sich haben möchte. Und weil Jesus mich so sehr liebt, weil er mich so sehr bei sich haben möchte, möchte ich dort sein. An seinem Vaterherzen. Ich wünsche uns, dass unsere Sehnsucht zur Wiederkunft, je näher die Zeit kommt, immer größer wird. Dass unsere Liebe zu Jesus mit jedem Tag tiefer wird. Und dass wir noch andere Menschen zum Segen sein können. Wie schön wird es sein, wenn im Himmel ein Mensch zu dir kommen wird und sagen wird, weißt du, weil du damals in Rothenburg auf dem Marktplatz mir den Flyer gegeben hast, deswegen darf ich jetzt hier sein. Wie schön ist es, wenn durch unser Zeugnis Menschen in der Ewigkeit sein dürfen. Gott segne uns. Amen.